Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Seine schlimmen, katastrophalen, tödlichen Folgen zeigt der Krieg gegen die Ukraine natürlich in dem brutal überfallenen Land selbst. Zehntausende Tote und zudem verletzte und traumatisierte Erwachsene, Jugendliche und Kinder, die dort zurzeit unter fürchterlichen Verhältnissen leben müssen. Deshalb auch in dieser Sendung immer wieder die Frage, darf man angesichts dieses Schreckens überhaupt über die Folgen für die Kultur sprechen? Und immer wieder die Antwort, man muss. Das tun wir heute gleich zweimal. Zunächst einmal indirekt, indem wir nach München schauen. Dort war vor gut einem Jahr der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev, entlassen worden. Er hatte sich nach Meinung des Rates der Stadt München nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine nicht hinreichend vom russischen Präsidenten Putin distanziert. Heute nun wurde bei einer Pressekonferenz der Nachfolger bekannt gegeben, der ab 2026 übernehmen soll, der junge israelische Dirigent Lahav Shani. Jörn Florian Fuchs, ein Name, der Sie als Musikkritiker überrascht hat?
Ja, also es gab in den letzten Tagen schon Gerüchte, dass er das werden könnte, und das Orchester hat ja auch verschiedene Dirigenten. In dem Fall muss man wirklich von Männern sprechen, gleichsam ausprobiert, auch jüngere waren dabei, und die Überraschung ist eigentlich in die Richtung, dass man normalerweise gewohnt ist, die großen Big Names wirklich zu haben, also die Big Player, die auch das Geld bringen auf internationalen Tourneen. Christian Thielemann war ja etwa mal da, und zuletzt eben Gergiev, der schon immer die Seele auch im Ausland gefüllt hat. Und dieses Orchester, die Münchner Philharmoniker, das Orchester der Stadt, die positionieren sich ja gegenüber dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder müssen das tun, das eben auch ein herausragender Klangkörper ist. Und dadurch dachte man bis jetzt immer, okay, da muss also ein Zugpferd gleichsam kommen. Und das ist erfreulich, finde ich durchaus, dass man jetzt eben einen jungen Dirigenten hat und durchaus eben ein kleines Experiment eingeht, vielleicht kein großes Risiko.
Was wissen Sie denn über den Neuen?
Also der hat an der Hans Eisler studiert in Berlin. Er hat oder gibt Barenboim nicht als Mentor wirklich an, aber als eine durchaus Einflussquelle. Und er hat in den letzten Jahren, er ist eigentlich Kammermusiker gewesen, hat also Klavier und Kontrabass gelernt und ist auch aufgetreten und hat in den letzten Jahren dann, nachdem er ins Dirigentenfach gewechselt ist, wirklich eine große Karriere schon in der Form hingelegt, als er von Los Angeles bis London und Wien, Berlin, überall dirigiert hat, immer mal als Gast eingeladen wurde, ist jetzt noch der Nachfolger übrigens von Gergiev auch in Rotterdam bis 26 und zugleich eben Chef des Israel Philharmonic Orchestra, und das will er auch bleiben. Er ist ja selber Israeli und das liegt ihm sehr nahe, sodass er also langfristig gesehen die beiden Orchester in Israel und eben die Münchner Philharmoniker leiten wird. Das Repertoire ist sehr breit. Das ist eben auch im Gegensatz zu jemand wie Thielemann zum Beispiel erfreulich. Und wenn man sich gerade auf YouTube auch mal mehrere Sachen von ihm ansieht, sieht man eine klare, präzise Zeichengebung, ein eher unprätentiöses Auftreten. Und es fehlt auch diese Irrationalität wie bei Gergiev, wo man eigentlich nie wusste, was er genau macht mit seiner Zeichengebung und auch wie viel da geprobt wird. Also ich glaube, dass von dem, was ich jetzt sehen kann, Shani die Tugenden eines Kapellmeisters hat und eben doch auch eine eigene Handschrift.
Das klingt ja so, als ob Sie ihm den Job durchaus zutrauen würden. Sie haben die Situation in München gerade selbst schon angesprochen. Da gibt es die Münchner Philharmoniker, da gibt es das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Simon Rattle leitet es zurzeit, und der macht sich ja für einen neuen Konzertsaal stark. Was meinen Sie denn, ist da jemand wie Shani hilfreich oder bräuchte es dann doch den größeren Namen, von dem Sie sagen, den hat er nicht, damit dieser Saal, dieser neue kommt?
Er hat sich heute in der Pressekonferenz schon geäußert und sich sehr stark gemacht zunächst, dass die Sanierung des Gasteig weitergeht. Wir haben in München ja dieses große Kulturzentrum, das aufwendig saniert werden soll. Da ist gerade der Investor ausgestiegen, und dann gibt es eben einen Interimskonzertsaal und eben dieses neue große Projekt im Werksviertel, wo ein ganzes Kreativquartier im Entstehen ist. Und da ist Rattle ein großer Fürsprecher. Ich glaube auch, es ist absolut notwendig, weil diese verschiedenen Orchester auch zu wenig proben Probenmöglichkeiten haben. Es fehlt einfach wirklich an Raumkapazität. Und ich denke, dadurch, dass diese große Harmonie jetzt war heute, man merkte das auch mit allen, auch mit den Oberen der Stadt, eigentlich, dass alle so happy sind, ist das sicherlich ein Pfund. Und der letzte Punkt dazu, unser Ministerpräsident Markus Söder, den man zwar nie im Konzert oder in der Oper sieht, er macht sich stark auch noch für diesen neuen Konzertsaal. Ich glaube, er will sich da ein bisschen verewigen, gleichsam, dass er dieses Projekt möglich macht. Und wenn wir das dann wirklich in ein paar Jahren kriegen und der Schani, dessen Karriere geht dann auch noch so weiter, wie es jetzt im Moment durchaus sein kann, wenn man schaut, ja, dann haben wir einen neuen wirklichen Hotspot der klassischen Kultur in München, der vielleicht auch die anderen großen Städte überstrahlt. Und ich meine, das wollen natürlich alle hier.
Und dann werden wir Sie wahrscheinlich noch häufiger in dieser Sendung hören als ohnehin schon. Das freut mich. Stabübergabe in München, Jörn Florian Fuchs war das. Vielen Dank. Unterdessen gibt es inzwischen Briefe, und damit nochmal zum Thema Ukraine und Russland, Briefe an deutsche Institutionen, in denen Auftritte ukrainischer Künstlerinnen und Künstler abgesagt werden, etwa bei den internationalen Mai-Festspielen Wiesbaden. Die Absender, die zum Teil staatliche Funktionäre sind, schrieben, so heißt es in einer Pressemitteilung des Festivals in Wiesbaden, Zitat, die ukrainische Seite duldet weder eine Zusammenarbeit mit dem Aggressorstaat, noch die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen zusammen mit Vertretern der russischen Kultur, noch die Teilnahme an Veranstaltungen, die die russische Kultur fördern. Zitat Ende. Damit ginge es dann nicht mehr nur noch um einzelne Personen wie Gergiev in München oder Netrebko in Wiesbaden, sondern um die russische Kultur allgemein, also auch um Stücke von Tschaikowski oder Texte von Dostojewski. Uwe-Erik Laufenberg als Wiesbadener Intendant, einer der Adressaten der Absagebriefe, habe ich gefragt, können Sie die ukrainische Position verstehen?
Ich finde, man kann sie nachvollziehen, wenn man in einem solchen Leitkessel steckt. Das heißt also, wenn man so massiv bedroht wird und in einen solchen Krieg reingezogen wird, der ja nun wirklich sich gegen die Menschen richtet und der mit allen terroristischen Mitteln arbeitet, dann kann man nachvollziehen, dass man einen solchen Hass gegen die Kultur dieses angreifenden Staates hat. Aber es kann ja nicht ein Maßstab sein, den wir in irgendeiner Weise übernehmen können. Weil bei alledem, dass wir die Ukraine verteidigen wollen und als freien Staat erhalten wollen und gegen dieses Putin-Regime kämpfen, kann es ja nicht sein, dass wir die nationale Zugehörigkeit eines Menschen zum Stigma machen. Und wenn dann da Symbole genommen werden wie Anna Netrebko, die nun wirklich sich jetzt seit dem Beginn des Krieges dagegen ausgesprochen hat und in Russland gar nicht mehr auftreten darf, dann kann man sie nicht zu einem Symbol von etwas machen, was ihrer Kunst und ihrem Auftreten und ihrer Person überhaupt nicht entspricht. Also wir müssen uns vor dieser Gefahr, glaube ich, hüten, dass wir Menschen dann plötzlich nur noch durch die nationale Brille sehen. Das sollten wir nicht tun.
Auf der anderen Seite kann man natürlich auch nicht und niemand will eine Gesinnungsprüfung durchführen. Man kann
Nein,
nicht sagen,
das ist ja auch das allerletzte Jahr.
Wie kommt man aus dem Dilemma raus? Also wen kann man ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern im Moment zumuten?
Also ich glaube, dass die ukrainischen Künstler und auch die ukrainische Kulturpolitik sehr gut damit beraten wäre, wie ja zum Beispiel die Caligula-Aufführung des Charkiver Theaters im Irak, in zwei Festivals in dem Irak, Erbil und in Bagdad, jeweils den ersten Preis geholt haben. Da waren auch russische Theatertruppen dabei und die haben hinterher gemeinsam gefeiert. Das ist das, wofür Kultur steht, dass wenn durch widerliche politische Umstände Leute abgeschlachtet werden, dass die Kultur ein Begegnungsraum bleibt, um an hoffentlich bald einsetzende Friedensbewegungen oder Friedenspolitik, die ja hoffentlich irgendwann eintritt, wieder anknüpfen zu können und Versöhnung auszuüben. Und das sollte man auch in Zeiten von einem so furchtbaren Krieg nicht aufhören. Die Kulturpolitik kann nicht zur Fortsetzung des Krieges führen. Kulturpolitik muss immer zum Menschen hingehen und kann sich nicht zum Panzer oder zum Gewehr oder zur Bombe machen lassen.
Sie sind in Wiesbaden konkret einer der Adressaten dieser Absagebriefe. Was haben Sie geantwortet oder was werden Sie antworten?
Ich werde genau das, was ich Ihnen jetzt geschrieben habe, antworten. Ich habe das auch schon der Intendantin in Charkiw geschrieben, habe auch ausgedrückt, dass ich sehr wohl dafür bin, dass die Ukraine ein freies Land bleibt und sie in ihrem Kampf unterstütze, aber dass die Kulturarbeit eine andere menschliche Dimension sein muss.
Und das heißt, Tschaikowski wird stattfinden in Wiesbaden und russische Künstlerinnen und Künstler auch?
Selbstverständlich.
Sagt der Intendant des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, Uwe Erik Laufenberg. Die Stadt wird übrigens keine offiziellen Vertreterinnen zum Auftritt der Sopranistin Anna Netrebko entsenden. Verschiedene Politikerinnen von SPD, CDU und Grünen rufen für den 5. Mai, den Tag des ersten geplanten Auftritts, zu einer Demonstration auf. Kulturstaatsministerin Claudia Roth ließ erklären, sie habe sich wiederholt gegen einen generellen Boykott russischer Kultur oder auch russischer Künstlerinnen und Künstler in Deutschland und in der EU ausgesprochen. Folgt man der angeblichen Logik jener Pappnasen, die Deutschland ohnehin für einen fremdbestimmten, undemokratischen Zwangsstaat halten, dann wird ab heute in NRW und ab morgen im ganzen Land endlich wieder mehr Freiheit zu spüren sein. Im Gesicht jedenfalls. In weiten Teilen der Gesellschaft endet dann nämlich die Pflicht zum Tragen von Schutzmasken. Was aber haben diese fast 3 Jahre mit Maske aus unserer Gesellschaft gemacht? Das habe ich die Soziologieprofessorin Jutta Almendinger gefragt. Sie ist die Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung in Berlin.
Ich hatte ja tatsächlich das Vergnügen, bei der Evaluation des Infektionsschutzgesetzes dabei zu sein. Und da haben wir einen Hauptfaktor benennen können. Und das war ein wirklich desolates Risikomanagement. Also wir hatten keine gute Risikokommunikation. Viele Leute dachten, Corona ist eine Erfindung. Viele Leute haben absolut daran gezweifelt, dass Masken irgendetwas helfen, weder ihnen selbst noch den anderen. Sie haben gesehen, dass die Maskenpflicht an einem Ort eingeführt wurde, an einem anderen Ort, aber nicht galt, und zwar vollkommen unabhängig von den Menschenmassen, die sie an Ort 1 und an Ort 2 getroffen haben. Insofern war bei den Menschen irgendwie der Eindruck entstanden, dass die Politik, aber auch leider, dass die Wissenschaft gar nicht weiß, was sie hier eigentlich will.
Und dann kam ja von bestimmter Weise irgendwann die Erzählung dazu, das sei ein Maulkorb, den der Staat da seinen Bürgern umhängen wolle. Ist das tief verwurzelt gewesen? Wir werden schikaniert?
Nun, was heißt tief verwurzelt? Also ich würde diese 15%, 20%, die an manchen Stellen die Cosmo-Studie ausgemacht hat, mehr waren es nie, durchaus als einen hohen Prozentsatz kennzeichnen. Dieser Prozentsatz ist aber genau jener Prozentsatz, der weder an Corona geglaubt hat, noch an die Wissenschaft geglaubt hat, noch daran, dass Masken irgendwas helfen. Insofern würde ich das auch wiederum ableiten von etwas, was wir gut lernen können, was wir bei HIV auch schön gezeigt haben, dass wir es eigentlich können, nämlich dass wir die Leute mitnehmen, dass wir Gleiches gleich behandeln und eine durchgängige Politikstrategie verfolgen.
Nun war ja das Ziel der Maßnahme der Schutz der eigenen, aber auch der Schutz der Gesundheit von Menschen, die besonders gefährdet sind. Kann man jetzt, wenn es so viel Protest, so viel Widerstand dagegen gab, daraus schließen, dass wir eigentlich eine sehr egoistische Gesellschaft sind?
Ich würde das daraus auf gar keinen Fall ableiten können. Die Mehrheit hat sich an diese Maßnahmen gehalten, solange sie Pflicht waren. Die Mehrheit hat sich nach Inzidenzen gerichtet. Also dann, wenn die Hospitalisierungsquote hoch war, sah man auch, dass eher Masken getragen worden ist. Also es zeigt viel mehr, dass wir eine Gesellschaft sind mit vielen Rissen. Und ein Riss, der durch die Gesellschaft geht, ist natürlich das Vertrauen in die Politik bzw. das Misstrauen. Das Gleiche könnte ich sagen dann über die Mitmenschen oder auch die Wissenschaft und die Forschung. Also das macht mir mehr Sorgen, als jetzt so eine Allgemeinplatz zu benutzen von einer egoistischen Gesellschaft.
Würden Sie denn sagen, dass diese fast 3 Jahre mit Maske die deutsche Gesellschaft verändert haben, positiv oder negativ? Haben wir irgendwas gelernt?
Ich hoffe, dass wir etwas gelernt haben. Ich bin auch optimistisch, dass wir etwas gelernt haben, hauptsächlich dahingehend, dass wir sehen, dass eine medizinisch vielleicht gut zu rechtfertigende Maßnahme, beispielsweise Schulschließungen, beispielsweise generelles Homeoffice bei jenen, also Lockdowns, dass das zu einseitig war und dass wir uns das zweimal hätten überlegen müssen, was denn eigentlich die sozialen Auswirkungen von bestimmten medizinischen Indikationen sind. Und von daher haben wir natürlich dicke Narben weggetragen, am meisten die Jugendlichen, die 2,5 Jahre hauptsächlich digital unterwegs waren, wo wir jetzt gerade heute wieder eine Studie gesehen haben, dass deren Depressivität doch außerordentlich hoch ist, die oft Störungen haben in der Interaktion mit Jugendlichen, die oft mit anderen, die oft lieber zu Hause sind und digital mit ihren Freunden Kontakt aufnehmen, als das nach draußen gehen. Und ich habe jetzt noch gar nicht über die Lernleistungen gesprochen, wo man auch weiß, dass die Viertklässler unglaublich viele Defizite in fast allen Bereichen zeigen. Und dann gibt es die Gruppe von jungen Müttern, die natürlich über diese Zeit nachhaltig belastet ist, die Karrieresprünge verpasst haben, die wieder ein Stück zurück in das Haus sich haben ziehen müssen. Und das sind nachhaltige Dinge, wo ich nicht so richtig weiß, ob man sie wieder einfangen kann. Und vielleicht der letzten Satz dazu, was wir natürlich auch gelernt haben, ist, wie zerbrechlich unsere Normalität ist. Und das haben wir als gesamte Gesellschaft gelernt, von heute auf morgen. Auch der Ukraine-Krieg, der das dann nochmal nachgeschoben hat, hat es deutlich gemacht. Und das ist vielleicht etwas Gutes, dass man das Gegebene nicht als selbstverständlich erachtet.
Die Soziologin Jutta Almendinger über die ab morgen weitgehend demaskierte Republik. Wenn wir das sinnvoll finden, gendern wir hier im Deutschlandfunk. Ohne jeden Zwang, das weiß, wer dieses Programm regelmäßig hört. Das funktioniert sprachlich recht problemlos und tut all jenen gut, die sich dadurch mitgemeint fühlen. In Frankreich mit seiner ganz anderen Sprache und Grammatik ist das nicht so einfach. Als dort der Bürgermeister Bertrand Kern in seinem Neujahrsgruß ankündigte, der von ihm regierte Pariser Vorort Pantin werde für ein Jahr in die weibliche Form Pantin umbenannt, um den Kampf der Frauen für mehr Sichtbarkeit Nachdruck zu verleihen, da gab es sehr amüsierte Kommentare in Richtung symbolpolitische Schnapsidee. Was trotzdem immer wieder kontrovers diskutiert wird, ist die Frage, wie das Französische zur Gendergerechtigkeit beitragen kann. Dabei kommt jetzt die Geschichtswissenschaft zur Hilfe in Sachen Grammatik und Vokabular. Eberhard Spreng klärt auf.
Bürgermeister Bertrand Kern liegt mit seiner Pontin-Pontin-Idee im Trend einer seit Jahren erbittert geführten Mediendebatte. Die Sprache soll weiblicher werden und sie soll wenigstens wieder so weiblich werden, wie sie in ihrer Geschichte einmal war. Eine der Vorkämpferinnen dieser Sprachrenaissance ist die Linguistin Julie Neveu von der Sorbonne. Im 17. Jahrhundert wurde eine Maskulinisierung der französischen Sprache betrieben. Die Gründung der Académie Française 1635 spielt dabei eine wichtige Rolle. Und Philologen wie Claude Vaugelas, der in seinen Anmerkungen zur französischen Sprache festlegte, dass das Maskulinum das noble Genus ist und daher Priorität vor dem Femininum haben soll. Es geht um eine typisch französische Grammatikregel. Le masculin l'emporte sur le féminin. Das Maskulinum dominiert das Femininum. Die Regel betrifft die Deklination eines Adjektivs, das in romanischen Sprachen dem Genus des vorangestellten Nomens zu folgen hat. Sagen wir im Deutschen ganz cool die glückliche Frau, der glückliche Mann, geht das im Französischen in Bezug auf das Adjektiv glücklich nicht. Es verändert sich zwischen den Geschlechtern. Die über den richtigen Sprachgebrauch wachende Académie Française dekretierte dereinst, die männliche Form muss Verwendung finden, auch wenn sie in einer Abfolge ansonsten weiblicher Wortform nur einmal vorkomme. Wie in Frankreich laufen Feministinnen und Feministen auch im Quebec und in Belgien gegen solchen Sprachsexismus Sturm. Sabine Panet, Chefredakteurin der belgischen Zeitschrift Axel, erklärt, was das für das Selbstbild von Grundschulkindern bedeutet. Die kleinen Mädchen, die in der Schule beim Deklinieren lernen, dass das Maskulinum Vorrang vor dem Femininum hat, verstehen sehr wohl, was damit gemeint ist. Und die Jungen in der Klasse wissen das auch ganz genau. Es gibt mittlerweile eine breite Front für die Aussetzung der im 17. Jahrhundert etablierten Regel. An ihre Stelle möchte auch die Historikerin Eliane Viennot den älteren, weitgehend intuitiven Accord de proximité setzen. Man dekliniert nach dem vorangegangenen Nomen in der geschriebenen und der gesprochenen Sprache. Wir nennen das den Accord de proximité. Genus und Numerus folgen einfach dem gerade vorangegangenen Nomen. Oder man entscheidet sich, dass ein Begriff in einer Aufzählung ein besonderes Gewicht hat und dekliniert entsprechend. Die vielleicht mächtigsten Argumente für die Rückkehr zum älteren Sprachgebrauch kommen von längst verstorbenen Poeten. Der Klassiker Jean Racine zum Beispiel schrieb traumschöne Verse nach dem nun wieder eingeforderten Akkordeproximité.
Française, Français, aidez-moi.
Als Charles de Gaulle seine Bevölkerung 1961 gendergerecht in weiblichem und männlichem Plural ansprach, war das französische Frauenwahlrecht erst 17 Jahre alt. Er ahnte, dass es politisch Sinn macht, Frauen nicht einfach dem generischen Maskulinum zu subsumieren. Er wusste, die Sprache ist Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen, wie der Linguist Bernard Cerchellini betont. Als Historiker seit langem sehen und mit sprachgeschichtlichen Dokumenten gut belegen können, müssen wir mit einem Foucault'schen Begriff einfach die große Einsperrung der Frau in der bürgerlichen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts nennen. Die Sprache beweist das. Bei Laclos ist eine Präsidentin einfach nur die Ehefrau eines Präsidenten. Quasi ein Ehefemininum wird installiert.
Conjugal.
Eine weitere Großbaustelle also der feministischen Sprache form weibliche Berufs- und Ämterbezeichnungen. Auch hier zeigt der Blick in die Geschichte, was den konservativen Sprachwissenschaftlern als Neologismus vorkommt, war früher einmal Teil des französischen Vokabulars, wie Eliane Viennot betont. Professeuse ist ein Wort, das Voltaire benutzte. Man sagte Autrice, Écrivaine, zumindest seit dem 13. Jahrhundert. Man sagte Ambassadrice. Da das Deutsche dem Maskulinum in der Regel einfach nur ein In anhängt, um weibliche Berufsausübung zu markieren, ist Gendern in Deutschland ungleich schematischer und einfacher. In Frankreich werden alle Nomen und Adjektive mit je nach Wortstamm ganz unterschiedlich klingenden Endungen nach Genus und Numerus dekliniert. Das Französische ist daher auch viel mehr Spiegel der Gesellschaftsgeschichte des Genderns. Heute entsteht daraus allerdings ein Buchstabensalat voller sogenannter Medianpunkte. Er zerhäckselt in Frankreich einzelne Worte gleich mehrfach. Aus Liebe LeserInnen wird Cher ES, Lecteur RIS ES. Das sind zwei Worte mit gleich vier Medianpunkten. So etwas ist mittlerweile überall zu lesen. Die sogenannte Écriture inclusive betrifft die Schriftsprache. Nur ganz Verwegene behaupten derzeit, diese Inklusionsschreibweise fände eines Tages Eingang in die gesprochene Sprache. Über all dem wacht der Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, der Egalitätsrat gibt Empfehlungen heraus und feierte gerade schon seinen 10. Geburtstag.
Eberhard Spreng über das Gendern in Frankreich. Seit heute ist es nun ganz offiziell, die historischen jüdischen Stätten in Speyer, Worms und Mainz sind Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Mehr dazu von Enne Seidel in den Kulturmeldungen.
Schon vor anderthalb Jahren hatte die UNESCO die sogenannten Schumstätten am Oberrhein zum Weltkulturerbe erklärt. Heute wurde das nun mit einem Festakt feierlich besiegelt und es gab auch eine offizielle Urkunde. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay haben sie an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer übergeben. Die jüdischen Gemeinden in Mainz, Worms und Speyer waren im Mittelalter ein wichtiges Zentrum des europäischen Judentums. Die Welterbeauszeichnung umfasst unter anderem Synagogen und Friedhöfe aus dieser Zeit. In den kommenden Jahren sollen die Stätten für ein breites Publikum zugänglich gemacht werden. Es war schon angekündigt worden, und so ist es jetzt auch gekommen, der US-amerikanische Schauspieler Alec Baldwin ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Er hatte vorletztes Jahr bei einem Western-Dreh versehentlich eine Kamerafrau erschossen. Baldwins Revolver war mit einer echten Kugel geladen. Das habe er aber nicht gewusst, sagt der Schauspieler. Ebenfalls angeklagt ist die Waffenmeisterin am Set, die Baldwins Waffe geladen hatte. Die zuständige Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat New Mexico wirft Alec Baldwin unter anderem vor, nur ein unzureichendes Waffentraining absolviert zu haben. Statt einer Stunde habe er nur eine halbe Stunde daran teilgenommen. Während des Trainings sei er außerdem abgelenkt gewesen. Bei einer Verurteilung drohen Baldwin 1,5 Jahre Haft und eine Geldstrafe. Für 5 Jahre ins Gefängnis muss ein ukrainischer Kunsthändler, der jetzt in Frankreich verurteilt wurde, weil er mehrere wertvolle Gemälde und ein seltenes Buch gestohlen hat. Unter anderem legt ihm das Gericht einen Diebstahl im Museum der schönen Künste in Nancy zur Last. Dort verschwand vor knapp 5 Jahren ein Bild des französischen Malers Paul Signac. Im Jahr darauf wurde das Bild bei einer Hausdurchsuchung in Kiew wiedergefunden. Der ukrainische Kunsthändler soll außerdem Bilder von Pierre-Auguste Renoir und Eugène Boudin gestohlen haben. Sie sind bislang nicht wieder aufgetaucht. Und die Stadt Dresden hat ihre Trümmerfrau zurück. Frisch restauriert ist die große Bronzefigur auf ihren Platz vor dem Rathaus zurückgekehrt. Das Kriegsmahnmal war im Herbst abgebaut worden, weil unter anderem der Sockel beschädigt war. Die Trümmerfrau wurde in den 1960er Jahren nach einem Entwurf des Dresdner Bildhauers Walter Reinhold gegossen. Die Bronzeplastik sei nach wie vor ein Symbol für die Aufbauleistung der Menschen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, sagte heute Dresdens Kulturbürgermeisterin Anne-Kathrin Klepsch. Vor allem den Frauen der Stadt sei mit der Figur ein Denkmal gesetzt worden.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und in den Informationen am Abend geht es dann um das 49-Euro-Ticket, das das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.